Hallo, herzlich willkommen, die Folge 431 des Computer Club Audiocast. Ganz herzlich willkommen alle, die uns zuhören. Hoffentlich haben Sie so schönes Wetter, wie wir im Moment haben. Hoffentlich können Sie die Sommerzeit genießen und nebenbei oder auch hauptsächlich unsere Sendung ein wenig hören. Auf der anderen Ecke der Leitung, anderen Ende der Leitung ist der Wolfgang.
Nee, nebenbei, wenn, dann bitte ich um volle Aufmerksamkeit. Ich begrüße Sie natürlich auch alle ganz herzlich. Und da habe ich doch irgendwie letztens mal gesagt, dass wir so gut wie keine Resonanz von Frauen hätten. Was ist passiert? Meldet sich eine, naja, ich sag nicht den ganzen Namen, sagen wir mal eine Conny, und schreibt mir dann ganz viele nette, positive, liebe Sachen. Aber sie hat geschrieben, sie hört das eigentlich nur abends im Bett. Also wenn sie das nur zum Einschlafen benutzt, war das auch nicht so gut. Nee, so kam das nicht rüber, sondern es kam sehr positiv rüber. Also zumindest eine Frau hat es und die grüßen wir jetzt ganz, ganz herzlich. Kann man ja dann sagen, gute Nacht, wenn sie das im Bett hört. Schlaf gut. So, dann sollten wir aber mal mit den ernsten Themen des Lebens anfangen. Und da möchte ich mal anfangen mit Care Energy. Einige werden sich erinnern, ich habe da vor anderthalb Jahren schon mal damit angefangen. Das war ein Anbieter und ist ein Anbieter, der Strom zu sensationell niedrigen Preisen angeboten hat, jedenfalls im Jahr 2013. Und ich habe damals von denen auch Strom bezogen, für 19,5 Cent pro Kilowattstunde. Und das lief alles soweit auch ganz gut, bis ich dann im Dezember ein Schreiben bekam, dass man nun die Preise anheben müsste. Und jetzt sind wir, glaube ich, auf 24,9 Cent pro Kilowattstunde. Ja, ich habe damals rumgeguckt und gemacht und so, und da waren keine anderen Anbieter da, die signifikant günstiger waren. Und da habe ich gesagt, naja, lass mal laufen. Ist zwar kein Vorteil mehr jetzt, aber lass mal laufen. Ja, und das lief dann auch. Ich habe im Jahr 2013 11.003 Kilowattstunden verbraucht, aber da sich bei mir einiges geändert hat, habe ich in diesem Jahr, rechne ich mit einem Verbrauch, der, und das zeigen die Messungen bis jetzt auch, wahrscheinlich in der Größenordnung 5.500 bis 5.600 Kilowattstunden liegen wird. Also habe ich die ersten Monate mal geguckt, da ich sowieso täglich meinen Verbrauch aufschreibe. Ich habe kein Klugmesser. Am Monatsende den auch über die Homepage von Care bei denen eintrage. Die Funktion haben die standardmäßig. Mein neuer Abschlag nach dieser massiven Preiserhöhung, der ist auf 249 Euro pro Monat gestiegen. Vorher hatte ich 195 Euro. So, das heißt also, ich habe Januar, Februar, März habe ich diesen Abschlag gezahlt, habe festgestellt, dass ich nur etwa die Hälfte, ein bisschen mehr Strom verbraucht habe als im Jahr vorher innerhalb dieses Zeitraumes, auf den Monat bezogen natürlich. Und habe am 1. April über die Funktion von Care auf der Homepage geschrieben, pass auf, so und so sieht das aus dem und dem Grund ist es bei mir jetzt viel, viel weniger. Ich habe gemessen, ich habe es euch auf die Homepage gestellt. Ich gehe davon aus, dass ich dieses Jahr nur so und so viel Kilowattstunden verbrauchen werde. Bitte passt doch mal die Abschlagszahlung an. Ich habe bisher 3x 249 Euro bezahlt. Damit habe ich natürlich jetzt ein erhebliches Guthaben. Geschrieben habe ich's. Aber das Einzige, was irgendwann kam, nach zwei Wochen oder sowas, war eine Mahnung. Ich hätte nur nicht bezahlt. Ich habe gedacht, was seid ihr denn für Dödels? Habe gedacht, na gut, vielleicht hat sich das irgendwie überschnitten oder so. Habe mich hingesetzt und habe geschrieben, sie möchten doch nun bitte schön mal über meine Geschichte, über die Homepage, meine Nachricht antworten. Und habe das sowohl per E-Mail als PDF wie auch dem Briefträger mitgegeben und habe denen dann auch die Berechnungsgrundlagen gegeben und gesagt, das steht bei euch auf der Homepage und ich habe hochgerechnet, ich werde dieses Jahr so und so viel brauchen und passt das bitte schön jetzt auch an. Ja, was ist passiert? ich bekam eine Mahnung. Ich habe gedacht, irgendwo habt ihr doch ein Knallkinder, oder? Also, habe ich mich wieder hingesetzt und habe wieder geschrieben und habe geschrieben, ich hätte nun ganz gern eine Abrechnung für das Jahr 2013. Da hatte ich nämlich noch gar keine. Und ich möchte, ich hatte schon eine, aber die haben gerechnet bis zum 19.12., das war der Tag, an dem bei mir abgelesen wurde. Bis dahin haben die den alten Strompreis genommen und ab da rechnen die mit dem neuen. Und das läuft natürlich nicht, ja. Der Strompreis gilt bis 31.12. Aber Zählerstände hatten sie ja. Gut, also habe ich mich dann hingesetzt, habe nochmal geschrieben, freundlich, habe das alles für Sie nochmal soweit aufgearbeitet und habe geschrieben, ich habe ja dann schon geschrieben, wann antwortet ihr denn endlich mal auf meine verschiedenen E-Mails und ähnliche Sachen. Ja, und dann kam eine Mahnung. Dann habe ich gedacht, Kinder, irgendwo hakt's ja, irgendwo setzt es ja wohl bei euch aus. So geht man doch nicht mit Kunden um. Und wenn es dann bei mir soweit ist, dann artikuliert sich das natürlich auch. Und mein letztes Schreiben, was ich dann da geschickt habe, das war von Ende Mai, habe ich geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, da Sie auf meine bisherigen Schreiben nicht geantwortet haben und ich auch bisher keine ordentliche Abrechnung für das Jahr 2013 von Ihnen erhalten habe, muss ich davon ausgehen, dass Sie, dem ersten Augenschein nach, nicht willens oder in der Lage sind, diese zu erstellen und habe im Zuge einer Ersatzhandlung selbst eine solche erstellt. Sie finden sie auf der zweiten Seite dieses Schreibens. Ihr Vorschlag für eine künftige Abschlagszahlung ist realitätsfremd und inakzeptabel. Eine korrekte Abschlagszahlungsberechnung habe ich ebenfalls für Sie erstellt. Ich werde mein Guthaben bei Ihnen aufbrauchen und für August 87,01 € zahlen, danach jeden Monat 131 € überweisen. Das war das, was ich ausgerechnet hatte. Sollte ich eingehend bis zum 16. Juni nichts Gegenteiliges von Ihnen hören, so gehe ich davon aus, dass Sie mit meinem Vorschlag einverstanden sind und werde danach handeln. Andernfalls sollten Sie unverzüglich eine eigene korrekte Abrechnung für 2013 erstellen und die Abschlagszahlungen der Realität anpassen, sowie meine Überzahlungen umgehend zurück zu überweisen. Da ich bei Ihnen im Haben bin, akzeptiere ich keine Mahngebühren. So. Und jetzt werden Sie es nicht glauben, was da passiert ist. Nämlich nichts. Naja, nicht so ganz. 4 Wochen nach diesem Schreiben habe ich eine E-Mail bekommen. Also man kann nicht auf einen ordentlichen Brief auch ordentlich antworten, offensichtlich. Und in der E-Mail stand da drin, wenn ich Fragen hätte zu meiner Abrechnung, dann sollte ich bitte die Rufnummer irgendwo in Hamburg anrufen. Ich habe gedacht, Moment, was wollen die eigentlich von mir? Ich habe doch keine Fragen zur Abrechnung. Ich will eine Abrechnung. Und ich habe eine Abrechnung erstellt, weil die es nicht gemacht haben. Und wenn einer Fragen hat, dann können die das doch sein. Für mich ist alles klar. Ich habe es denen ja erklärt. Jo, und dann habe ich gewartet. Und 2 Wochen später kam exakt die gleiche E-Mail nochmal. Also auch Kreativität wird da mit 0 geschrieben. Dann habe ich gedacht, jetzt möchte ich doch mal wissen, ob das jetzt wirklich irgendwie ein direkter Ansprechpartner oder sowas ist. Dann kann man dem mal sagen, nee, hör mal, seid ihr zu doof, das zu machen oder nimmt meine Abrechnung oder kommen wir reden darüber. Ja, da kam ich ins erste Sprachmenü mit 9 Punkten. Die musste ich mir 2-mal anhören, bis ich wusste, was ich eigentlich dann für eine Taste drücken müsste. Dann kam ich ins zweite Menü. Da waren es, glaube ich, nur 5. Dann musste ich mir auch ein 2. Mal anhören. Und dann kam ich in eine Warteschleife. Und dann habe ich nach 5 Minuten aufgelegt. Also so bekloppt bin ich nun wirklich nicht, dass ich mich von denen so vorführen lasse. Ich werde das tun, was ich geschrieben habe. Ich habe es ordentlich und korrekt und fair ausgerechnet. Und wenn dieser Laden das von sich aus nicht macht oder nicht dazu in der Lage ist, vielleicht haben sie keine Software, die das kann und haben keine richtigen Buchhalter, die das ordentlich rechnen können, dann müssen sie eben meine Daten annehmen und dann sehen wir mal. Und was soll schon passieren? Denn ich wohne im eigenen Haus Und ein Herr Kehr, den es ja gar nicht gibt, der kommt bei mir auch nicht rein. Der kann ja höchstens den Netzbetreiber schicken. Den Netzbetreiber lasse ich auch nicht rein. Mal abgesehen davon, dass ich den persönlich sehr gut kenne. Das heißt, an meinen Sicherungskasten kommt er sowieso nicht. Würde er ja auch nicht rangehen, wenn Kehr sagt, ich liefere dem Rudolf keinen Strom mehr und von außen irgendwas abklemmen. Ja, dann müssen Sie diese Dachleitung hier erstmal am Nachbarhaus den Mast anders abspannen, damit er nicht umkippt, wenn Sie... Es ist alles idiotisch. Also es passiert nicht, es kann nichts passieren, die können mir kündigen. Gut, dann verklage ich sie auf die Restzahlung und auf die Abschlagszahlung und so weiter. Aber wahrscheinlich, wenn sie ein klein wenig Verstand haben, wenn irgendwo einer ist, der das Recht hat, ein Häkchen zu machen, so nach dem Motto Rudolf Querulant, lass es laufen, wie es läuft, solange der dann zahlt, dann werde ich einfach die Sache so aussitzen, wie es eben ist. Na ja, und wenn ich dann bei nächster Gelegenheit einen Anbieter finde, der nicht so maulfaul ist, der mit seinem Kunden sogar kommuniziert und vom Preis her auch noch günstiger, habe ich schon gefunden, dann werde ich sagen, bye bye Kehr. Na? Dann machen wir eben Kehrt. So, für alle die auch bei dieser Firma sind oder waren. Die sind ja teurer geworden, das hat ja jeder gemerkt. Wir haben ja keine Verluste bisher gemacht. Vergangenes Jahr haben alle, die da waren, ja auch verdient. Aber für mich heißt es jetzt, mich auf den Abschied vorzubereiten. Das wollte ich einfach nur verkünden. Ich habe einige dahin gelockt. Ich will keinen da weglocken. Aber überlegt euch mal, eine Firma, die nicht mit mir reden will, mit denen will ich auch nichts zu tun haben. Das war's.
Das klingt nicht sehr schön. Es ist sehr, sehr schade, dass so Anbieter, die so gut angefangen haben, ich kann mich noch an deine Begeisterung im Anfang erinnern, dass die, wenn es denn ernst wird, so nachlassen. Schade.
Ja, man sollte sich eventuell mal nach Kehr bzw. MK Energy im Netz umhören oder bei Wikipedia. Und wenn man da eine mehrseitige Story durchliest zu dieser Firma und zu diesem Geschäftsführer, dann ist es schon irgendwo, logisch konsequent, dass die nichts tun, außer Geld verdienen.
Ja, und du hast jetzt zumindest ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang einen preiswerten Strom gehabt.
Ja.
Hat ja auch Vorteile.
Ganz genau. Und mein Guthaben habe ich jetzt fast aufgebraucht.
Ja, jetzt kannst du abends länger die Lampe anlassen, ne?
Ja.
Hast du noch Guthaben?
Ich glaube, du hast die Lampe.
Musst du noch abfackeln. Die IBM ist ja allseits bekannt, der größte Computerhersteller der Welt immer noch. Die leisten es sich ja noch, einige Forschungsinstitute zu unterhalten. Das muss man denen sehr lobend anrechnen. Und die in Zürich, oder genau Rüchtikon sitzen die ja, die haben mal sich näher mit diesen Face-Change-Materialien befasst und haben doch da jetzt irgendwas neu gelöst oder sind dahinter gekommen, wie die Kristallationsgeschwindigkeit dieses Materials in Abhängigkeit der Temperatur verläuft. Und zwar das Ganze in diesen ganzen kleinen Nanometer großen Zellen. Phase-Change-Materialien sind an sich nichts Neues. Die wiederbeschreibbaren DVDs oder CDs, die werden damit produziert. Und zwar ist das Material so, dass wenn man es erhitzt und dann wird es je nach Temperaturverlauf kristallin oder amorph. Und die beiden Zustände haben unterschiedliche Reflexionen. Die können die DVD-Player dann wieder lesen. Die IBM möchte allerdings was anderes machen. Die sagt, wir könnten dieses Material auch mit diesen nanokleinen Zellen nehmen, um damit eventuell Flashspeicher zu ersetzen. Und zwar würden dann diese Punkte, ich nenne sie jetzt alles, diese Minizellen, würden durch einen elektrischen kurzen Stromimpuls erwärmt. Und je nachdem, wie dieser Temperaturverlauf ist, werden sie dann in einen amorphen oder einen kristallinen Zustand versetzt, den man dann ja wieder auslesen kann, weil ja nicht nur die optischen Eigenschaften geändert werden, auch der Innenwiderstand, der elektrische Innenwiderstand dieser Zellen ist unterschiedlich. Man weiß jetzt mittlerweile, um einen amorphen Zustand zu erreichen, braucht man ungefähr 50 Nanosekunden, für einen kristallinen Zustand ungefähr 100 Nanosekunden. Und wenn das denn einmal so ist, wenn die Zabellen die Zellen einmal amorph oder kristallin sind, bleiben sie so, bis sie dann eben wieder durch einen elektrischen Impuls erhitzt werden und dann entweder in die eine oder andere Richtung kippen. Also die Wissenschaftler haben damit eine wichtige Grundlage gelegt, um dann eventuell in den nächsten paar Jahren eine neue Speichertechnologie zu haben für Massenspeicher, die lange halten, also was heißt lange, im digitalen Zeitalter 4-5 Jahre oder vielleicht ein bisschen länger halten, aber die dann für die Flash-Speicher, die ja auch nicht ewig leben, einen Ersatz darstellen können. Ich finde es gut, dass die Firma IBM oder andere großen Firmen sich wirklich noch solche Forscher leisten, denn sonst kämen wir überhaupt nicht weiter. Aus diesen gleichen Ecken kommen ja auch die neuen Magnettechnologien für die Festplatten, sodass die heute die hohen Kapazitäten haben. Das wäre ja vor ein paar Jahren noch gar nicht denkbar gewesen. Also man sollte sowas weiter pflegen und ich bin gespannt, wann wir denn die ersten Phase Change Memories richtig käuflich erwerben können. Das ist ein schweres Wort, ne?
Ja.
Phase Change Memories.
Ich habe recht gute Erinnerungen an Rüchelkorn. Ich bin mal in Rüchelkorn gewesen, habe auch in Rüchelkorn da Fernsehbeiträge gemacht für WDR Computer Club und das war schon interessant. Also da mal zu gucken, was da passiert, wie das da aussieht. Wir waren da in den Labors drin, wo man tatsächlich einzelne Moleküle verschoben hat, bewegt hat, neu zusammengebaut hat. Oft ist es so gewesen, dass man noch gar nicht wusste, was man eventuell künftig mal mit diesen Technologien machen kann. Genauso die Olfaktorik. Damals hat man schon versucht, eine künstliche Nase zu bauen, wo also es waren kleine Zungen mit unterschiedlichen Molekülen, die dann in Resonanz geraten sind und unterschiedliche Ströme geliefert haben. Ich habe zwar nichts mehr davon gehört, müsste mich nochmal drum kümmern, aber Rüchelkorn war wirklich sehenswert und hat mich wirklich beeindruckt, jetzt über Jahrzehnte hinweg, heute immer noch, wenn ich daran denke. Es gibt aber noch etwas, was mich nicht beeindruckt, sondern wo ich nicht so genau weiß, was das nun soll. Aus Moskau kommt die Nachricht, ja gut, verbreitet hat es eigentlich das Wall Street Journal, dass Samsung das neue Telefon mit dem Tizen-Betriebssystem verschoben hat. Es sollte ja eigentlich vergangene Woche in Moskau eine Markteinführung stattfinden. Warum Moskau, weiß ich nicht, aber warum denn nicht? Aber die Südkoreaner haben gesagt, nee, das können wir nicht machen, das geht nicht und haben dann gesagt, das wird also erst später kommen. Im Moment haben wir auch noch keinen Termin, wann wir es auf den Markt bringen können. Ich meine, die haben ja nun, Samsung hat ja nun eine ganze Menge Android-Smartphones auf dem Markt und die sind ja ganz schön aktiv da. Und was mich wundert, dieses Samsung Z, so sollte das eigentlich heißen, damit kommen die nicht zu Potte. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das verschoben worden ist. Die Vorgänger davon, das war Maemo, Migo und so weiter, die sind ja auch eigentlich niemals ihren Entwicklungsschuhen, möchte ich mal sagen, entwachsen. Wurden ja auch dann von Nokia und Intel nicht mehr weiterentwickelt, diese Sachen. Und der Enkel, dieses Tizen, ist wohl in einigen Smartwatches, oder muss man jetzt sagen Kluguhren, weiß ich nicht, nee, das wäre zu blöd, drin, da läuft es. Also als Betriebssystem läuft es ja auch. Und es soll ja auch als Betriebssystem in Fernsehgeräte reinkommen. Man will ja hier ein Gegengewicht schaffen zu diesem Google Android, was ja nun wie eine Seuche die Welt bedroht im Moment. Will ich nicht negativ verstanden wissen. Das ist ja nun eine Geschichte, wenn es vereinheitlicht ist. Aber da muss man anders mal über einen gesonderten Beitrag darüber machen, was dahinter steckt und warum es so ist. Das ist auch dann eine marktpolitische Geschichte. Also auf jeden Fall, Samsung kommt mit diesen nicht in die Pötte. Sie wissen nicht wann, sie haben die Markteinführung abgesagt. Und jetzt wollen wir mal sehen, was passiert. Denn es gibt ja auch noch einen anderen Player. Microsoft ist ja mit Windows Phone und mit diesem selbstgemachten, hausgemachten Bada auch noch auf dem Markt, neben Android und natürlich nur Bruchteile von, was weiß ich, Prozenten. Aber dennoch, es gibt ja da etwas, und wenn da die Umsätze steigen sollten, wenn das wirklich im Markt angenommen wird, dann könnte sich vielleicht mal etwas daraus entwickeln, denn Microsoft ist ja nun mal groß genug, um eventuell auch Google die Stirn bieten zu können. So, jetzt müssen wir warten, wann die Samsunger endlich Supporte kommen.
Also böse Stimmen sagen ja, dass Samsung das forcieren will, weil die Gewinne mit den Android-Phones immer weiter runtergehen. Die schmeißen ja alle 14 Tage neue Phones auf den Markt, sodass keiner mehr weiß, was er kaufen soll und deswegen lieber bei seinem alten Telefon bleibt.
Ja, Samsung hat ja auch vor 2 Wochen
schon was Neues bieten.
Ja, Samsung hat ja auch vor 2 Wochen eine Gewinnwarnung rausgegeben. Ja, also da tut sich ja nun wirklich mächtig etwas.
Und wir hatten ja in der Fernsehsendung die Microsofts da mit ihren Entwicklungsumgebungen für Windows 8.1 und Windows 8.1 Phone, die wirklich als Entwicklungsumgebung sehr komfortabel ist und dann sicherlich auch Entwickler anlocken wird, um für die Windows-Schiene zu programmieren, nicht nur für die Android- und die iOS-Schiene.
Ja, man muss mal sehen. Also die haben ja nun schon viel angefangen. Die wollten ja Betriebssysteme für die ganze Welt machen, für jeden Staubsauger und Rasierapparat und so weiter. Das ist ja immer wieder im Sande verlaufen. Also ich warte ab, bis das Zeug tatsächlich eine gewisse Marktdurchdringung erreicht hat. Und vorher sage ich, das ist mal wieder so ein bisschen heiße Luft. Mal sehen, ob es sich manifestiert.
Dass man von der Vergangenheit eingeholt wird, haben jetzt einige Bewohner in Pennsylvania wieder erlebt. Sowas, wie wir von dem Jahr 2000 Problemen kannten, ist dort wieder aufgetaucht. Und zwar hat die US-Wehrerfassungsbehörde über 14.000 Erfassungsformulare an Verstorbene verschickt. Und zwar sind das Leute, die zwischen 1893 und 1897 geboren wurden, also nicht mehr auf der Welt sind. Der letzte ist irgendwo vor 1995 im Alter von 100 Jahren verstorben. Den hat man die Erfassungsformular geschickt. Die US hat zwar keine Wehrpflicht, aber wenn man das Formular kriegt, muss man sich innerhalb von 30 Tagen bei der Wehrerfassungsbehörde zumindest melden, damit die wissen, dass man lebt und wo man ist. Und das Ganze ist einfach passiert durch eine Übermittlung der Daten von den Verkehrsbehörden an die Wehrerfassungsbehörde. Da hat jemand nur die letzten beiden Ziffern der Jahreszahl eingegeben in dem Suchalgorithmus und schon waren die 14.000 Adressen mit in dem Mailing drin. Und gemerkt hat man das erst, als sich dann die ersten Leute beschwert haben, gesagt, ja, hier mein Opa lebt nicht mehr, der kann sich nicht mehr bei Ihnen melden. Also das Jahr 2000 Problem haben wir gedacht, das wäre ausgestanden, war ja auch gar nicht so schlimm, aber durch eine Unachtsamkeit kann man heute noch diese lustigen Effekte, die wir damals geglaubt haben, die würden überall kommen, künstlich erzeugen, und das ist eben in den USA passiert.
Kamen die Briefe vom Friedhof zurück, Empfänger unbekannt, wurde schon wieder ausgegraben.
Sowas in der Art.
Die Gier unseres Staates, wahrscheinlich jeden Staates, nach Geld treibt unglaubliche Blüten. Da mit möchte ich jetzt nicht den geschätzten und klugen Herrn Dobrindt mit seinen intelligenten Ideen ansprechen, wie man nun ein paar hundert Millionen bekommt und auf der anderen Seite aber die 7 Milliarden von dem Mautkonsortium verdattelt und die nicht einfordert. Aber das wird ja heimlich gemacht, das darf ja keiner wissen, wieso, warum. Nein, den will ich ja gar nicht ansprechen. Der muss selbst sehen, wie er auf die Nase fällt am besten. Nein, ich spreche etwas anderes an. Und zwar, bisher ist es so gewesen, dass Dienstleistungen, elektronische Dienstleistungen an private Kunden in dem Staat besteuert werden müssen, in dem der Verkäufer sitzt. Also, ich kaufe in Holland ein E-Buch und dann brauche ich hier in Deutschland keine Steuer dafür zu zahlen. Das ist so. Nee, das wird bald so gewesen sein. Denn ab 2015 hat das Finanzministerium gesagt, ist es dann so, wenn ein Deutscher bei einem europäischen Händler ein E-Buch oder Musik oder Apps oder Filme oder sowas kauft, also irgendwelche Bitkrempel da, dann wird die Umsatzsteuer in Deutschland fällig. Ja, dann frage ich mich natürlich, wie, geschätzter Herr Finanzministerium oder Frau Finanzministerium, wir haben ja auch Frauen, die uns zuhören, wissen wir seit der letzten Sendung, wie willst du das denn kontrollieren? Macht es denn Sinn, solche Sachen, solche Bestimmungen zu erlassen, wenn man sie nicht kontrollieren kann? Wollt ihr alle meine E-Mails durchforsten oder wie und gucken, ob ich vielleicht ein E-Buch habe, was nicht aus Aachen kommt, sondern von der anderen Seite der Grenze? Naja, gut, werden sicher kluge Leute lange darüber nachgedacht haben, wie sie dem privaten Bürger, dem Enduser, wieder Geld aus der Tasche ziehen können. Gut gemacht.
Vielleicht ist das ein neuer Dienstleistungszweig der NSA, festzustellen, wo die Lieferung ursprünglich herkommt.
Ja, das wäre sicherlich eine Maßnahme, über die man sprechen könnte. Ja, diese NSA-Dödels, da spielen jetzt die amerikanische Regierung die beleidigte Leberwurst, weil aufgedeckt worden ist, dass sie bei uns spionieren. Es ist ja eine verkehrte Welt. Es ist ja einfach nur bescheuert. Die bauen Scheiße, die machen Sachen, die man unter Freunden nicht macht. Und wenn man es dann aufdeckt, ein Jahr lang haben sie unsere Politiker und Minister vorgeführt und haben sie irgendwo im Regen stehen lassen, haben keine Antworten gegeben und gar nichts. Und jetzt, wo man sagt, hier Kinder, so geht das nicht, da beschweren sich, dass man das normal über diplomatische Kanäle macht. Naja, dann Kinder, dann müsst ihr die Kanäle frei machen, putzen, holt mal einen Kanal, diplomatischen Kanalbohrer oder sowas. Aber macht keinen Sinn, darüber zu sprechen. Ja, aber vielleicht doch. Es gibt ja natürlich auch lustige Sachen. Sensburg, so heißt der Herr, der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses. Was hat er da vorletzte Woche von sich gegeben? Er würde in Erwägung ziehen, den NSA-Untersuchungsausschuss mit mechanischen Schreibmaschinen auszustatten. Wir haben nicht den 1. April, nein, wir sind auch nicht irgendwo ein Komiker aufgesessen oder so. Nein, nein, der Mann ist Vorsitzender und das muss man wirklich ganz klar sagen, wie denken diese Leute eigentlich? Sie wollen nicht elektronische Schreibmaschinen haben und wollen auf Papier Handzettel schreiben, wollen anschließend diese Zettel verbrennen, wo sie ihre Notizen drauf haben. Frage ich mich, also mal ganz ehrlich, alle, die ihr da an diesen Schwachsinnsideen beteiligt seid, seid ihr eigentlich alle zu blöd, um eure Kommunikation sicher zu machen? Ihr habt doch die Möglichkeiten, ihr habt doch das Geld, ihr könnt doch Steuergelder, ich möchte fast sagen, verprassen für Sicherheit, für Abhörsicherheit und so weiter. Nutzt doch einfach mal diese Mittel. Wie kann ich denn einen NSA-Untersuchungsausschuss betreiben, wenn ich noch nicht mal in der Lage bin, diese Geheimnisse zu bewahren? Mann, was für ein Blödsinn ist das eigentlich? Eigentlich ist es ja eine Glosse. Eigentlich kann man es ja gar nicht glauben. Das könnte meiner spinnerten Fantasie entsprungen sein. Leider ist es nicht so.
Aber Wolfgang, ich kann dich beruhigen, es gibt noch Schreibmaschinen. Die werden wieder von den Standardverdächtigen zu Triumph, Adler und Olympia angeboten und liegen so bei 150 bis 600 Euro, nicht deutsche Mark.
Mhm. Ja, ja, wahrscheinlich haben die wieder neu aufgelegt, weil die Russen ja auch sowas haben wollten. Herr Heinz, Daumen
vielleicht nach oben. Daumen nach oben, in den Shop schauen.
Gut, was noch?
Bedanken bei allen, die uns zugehört haben. Uns war es eine Freude, Ihnen hoffentlich auch.
Hoffen wir, ja, hoffen wir wirklich. Alle, die uns im Bett hören, wünschen mir eine gute Nacht und sagen Tschüss bis nächsten Montag.
Und Tschüss.